Ja, dann würde ich die nächste Südtirolerin auf die Bühne bitten, die Frau Dr. Veronika Goldwurm, auch Assistenzärztin im St. Anna, auch eine Allrounderin, die mittlerweile überall tätig ist und einen Wirbelsäulentumor mit uns diskutiert.
Vielen Dank für die Vorstellung. Genau, ich darf jetzt den nächsten spannenden Fall vom St. Anna Kinderspital, der uns letztes Jahr ein bisschen beschäftigt hat, vorstellen. Und zwar geht es um eine 16-jährige Patientin, die eben anamnestisch angegeben hat, dass sie seit einigen Wochen zunehmende Schmerzen gehabt hat, vor allem epigastrisch im Bereich der Brustwirbelsäule, im Bereich der Rippen rechts. Hatte keine B-Symptomatik, es waren keine Vorerkrankungen bekannt, keine Dauermedikation, kein Trauma erinnerlich. Sie hat sich dann im Krankenhaus Mistelbach vorgestellt, das war eben Mitte August. Und da kam im Labor nur ein etwas erhöhter Infektparameter zur Darstellung und ein bisschen erhöhte D-Dimere. Die Ärztinnen im Krankenhaus Mistelbach wollten dann eine Pulmonalembolie bei der klinischen Symptomatik einmal in erster Linie ausschließen und haben dann dieses Bild gesehen. Die Pulmonalembolie konnte nicht bestätigt werden, aber dafür im hinteren Mediastinum eben diese große Weichteilläsion mit eben den Erosionen, im Bereich des Brustwirbelkörpers 8. Die Patientin ist dann in St. Anna Kinderspital weiter transferiert worden und wir haben zur weiteren Abklärung ein MRT des Thorax und der Wirbelsäule gemacht, das dann diesen Befund gezeigt hat, also wieder diese pathologisch-osteolytische Läsion im Bereich BWK 8 und BWK 9 mit betroffen, diese Weichteilläsion deutlich Kontrastmittel aufnehmend mit zystischen Anteilen und eben in einer Ausdehnung bis zum Rand des Neuroforamens. In erster Linie wurde jetzt von den Radiologen auch an ein Ewing-Sarkom gedacht. Differentialdiagnostisch kam eine LCH bzw. auch ein Neuroblastom, Neuroganglion oder eine entzündliche Erkrankung wurde die Differentialdiagnose eben gestellt. Zur Labordiagnostik, die wir dann gemacht haben, wir haben bei ihr eine normochrome, normozytäre Anämie gesehen initial mit einem HB von 10,6, was zu einem Neuroblastom vielleicht gepasst hätte. Die NSE aber Harnkatecholamine waren aber unauffällig. Vom CRP her war es sehr leicht erhöht, die Blutsenkung war schon deutlich erhöht mit dem ersten Wert von 80 und zweiten Wert von 100 mm. LDH war auch nur minimal erhöht und zum Ausschluss für eine Tuberkulose wurde noch ein Quantiferon und ein Mendelmann-Tu-Test gemacht, der negativ war. Als nächstes kommt natürlich zur Diagnosesicherung nur die Biopsie in Frage. Klinisch ging es der Patientin gut, sodass wir da keinen Druck gehabt haben, wie eben beim Fall von Frau Dr. Ronsrey. Wir haben noch zur weiteren Staging-Untersuchung ein PET-CT gemacht und zu den Staging-Untersuchungen für das Ewing-Sarkom eben zweimal Knochenmarkpunktion und eine Knochenmarkstanze. Im PET-CT hat man dann diesen Befund gesehen, also diese bekannte osteolytische Raumforderung mit deutlich gesteigerten Glukosestoffwechseln und aber sonst kein Hinweis auf weiteren suspekten FDG-erwiderten Läsionen, weder intraossär noch nodal noch viszeral. Jetzt haben wir gewartet, eben bis die Histologie zurückgekommen ist und dann hat man eben in der Histologie gesehen, dass es das Bild zeigt einer chronischen Osteomyelitis, kein Beweis für eine Malignität, die Real-Time-PCR auf Mycobacterium und Tuberkulosis war negativ, aber in der Kultur hat man kein Wachstum von Keimen gesehen. Knochenmark waren keine Tumorzellverbände und Knochenmarkstanze war auch Ewing-Sarkom-zellfrei. Jetzt haben wir uns natürlich auch im Team noch einmal beraten, jetzt kein Wachstum von Keimen, plus das Biopsat war wenig repräsentativ, weil vorwiegend Blut und partielle Fragmente der Spongiosa beurteilt werden konnten und die Radiologen eben eher darauf hingedrängt hätten, dass das schon etwas Malignes oder sehr Maligne in der Radiologie eben ausschauen würde. Sodass man sich jetzt geeinigt hat, dass man noch einmal rebiopsiert, weil es der Patientin zum Glück gut gegangen ist. Und auch in der Rebiopsie hat man aber das Bild einer chronisch rezidivierenden Osteomyelitis gesehen und weiterhin keinen Hinweis auf einen malignen Prozess. Da ist jetzt in der zweiten Biopsie hat man dann auch einen Staphylococcus aureus dann gefunden, wo sich dann eben die Diagnose eher in Richtung akuter infektiöser Osteomyelitis gezeigt hat. Ganz am Anfang stand man eben noch zwischen den zwei verschiedenen großen Kategorien von der Osteomyelitis, einmal infektiös, einmal nicht bakteriell. Nur ganz kurz zum Überblick, also die akute infektiöse Osteomyelitis ist durch einen Krankheitserreger hervorgerufen, entweder Bakterien, Pilzen oder Mikroorganismen, wird vor allem hämatogen, der Infektionsweis ist vor allem hämatogen, kann aber auch chirurgisch dramatisch bzw. iatrogen dann in den Knochen wandern oder bei einer benachbarten Weichteilinfektion dann die Keime in den Knochen wandern. Die nicht bakterielle Osteomyelitis kann akut oder chronisch verlaufen, ist ein autoinflammatorischer Prozess und wo die Ursache in Pathogenese noch unbekannt ist. Die häufigste ist eine chronische nekrotisierende Osteomyelitis und von der die schwerste Verlaufsform wäre die chronisch multifokale Osteomyelitis, wo unsere Patientin zum Glück keine Hinweise darauf gehabt hat, dass das sonst noch irgendwo ein Prozess wäre. Histologisch sieht man eben so unspezifische entzündliche Veränderungen, gelegentlich auch mit Anhäufung von Plasmazellen, wie es auch bei unserer Patientin so war. In 30% der Fälle ist diese chronisch nekrotisierende Osteomyelitis vergesellschaftet mit anderen Erkrankungen, die einen Autoimmunprozess eben hervorbringen, Psoriasis, Akne oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Um jetzt die chronische nekrotisierende Osteomyelitis noch den Verdacht ein bisschen zu erhärten, könnte man die ganzen Kriterien hernehmen, die man bei unserer Patientin dann auch angewendet haben. Da braucht man mindestens 2 Major und mindestens eine Major und 3 Mino-Kriterien. Das können wir für unsere Patientin ganz gut durchgehen. Also Major-Kriterien, radiologisch nachgewiesene osteolytische sklerotische Knochenläsionen haben wir gehabt. Das heißt, ein Major-Kriterium, keine multifokalen Knochenläsionen, keine palmoplantare Pustulose oder Psoriasis und eben im Seitenbiosat keine sterile Knochenmarksbiopsie. Von den Mino-Kriterien hat sie auch eventuell 1,5 erfüllt gehabt, also normales Blutbild war sie nicht wirklich, aber sie hat einen guten AZ gehabt, vielleicht da geben würde ich 1,5 Punkt vergeben. CRP und Blutsenkung waren leicht bis mäßig erhöht und die anderen Mino-Kriterien, also Beobachtungszeit länger als 6 Monate, Hypostose oder Verwandte, hatte sie keine, die an Autoimmunerkrankungen litten, sodass 1 Major-Kriterium und 1,5 Mino-Kriterium bei dieser Patientin zutrafen. Genau. Bei einer bakteriellen Osteomyelitis ist eben die häufigsten Erreger sind Gram-positive Keime und den allen voran ist der Staphylococcus aureus, der auch bei unserer Patientin nachgewiesen werden konnte. Dann in abfolgende Reihenfolge sind eben Streptokokken A, Haemophilus influenzae B, vor allem bei ungeimpften Kindern, Streptopneumonie und noch ganz viele andere Keime, die eine bakterielle Osteomyelitis auslösen können. Was auch ganz spannend war, dass nur bei maximal 50% der Fälle ein Erregernachweis gelingt, entweder durch eine Blutkultur oder durch eine Biopsiatkultur. Und das deswegen auch ganz gut dafür sprach, dass im ersten Biopsiat kein Erreger gefunden werden konnte. Die Therapie der bakteriellen Osteomyelitis ist nun auch mit Antibiotikagaben. IV soll das ganz lang behandelt werden, da scheiden sich oder in der Literatur findet man ganz viele unterschiedliche Sachen. Entweder, also meistens sind zwischen 2 und 6 Wochen sollte man IV therapieren und meistens wird das Minimum von 4 Wochen IV-Antibiose genannt. Mit was beginnt man jetzt einmal, wenn man keinen Keimnachweis hat, mit welchem Antibiotikum? Es wird durch die Befundkonstellation, also das Alter der Patienten, die Lokalisation der Osteomyelitis, den Vorerkrankungen, die Patienten schon haben, kann man schon in eine Richtung oder in die Richtung des Bakteriums, die Osteomyelitis auslösen könnte, denken. Und nachdem man den Erreger identifiziert hat, wird man dann anhand des Antibiogramms die Antibiose anpassen. Genau, bei unserer Patientin, die eben über 5 Jahre alt war, hat man in Österreich eine MRSA-Prävalenz unter 10%. Deswegen hätte man bei unserer Patientin mal mit Cefazolin, Cefuroxim, Fluclocacilin oder Clindamycin starten können, was wir auch gemacht haben. Sie hat am Anfang Cefotaxim und Teicoplanin erhalten, damit man Gram-positive und auch Gram-negative Bakterien gut abdecken kann. Und das wurde nach Erhalt des Keimnachweises wurde dann auf Clindamycin und Fluclocacilin umgestellt. Insgesamt hat sie 2 Monate Therapie bekommen, 1 Monat IV und 1 Monat Beos. Jetzt zum Verlauf unserer Patientin. Also das war dann die erste MRT nach der Antibiose, sieht man schon ein deutliches Ansprechen. Und das war jetzt das letzte MRT, das wir bei uns gehabt haben im Dezember 21, was eben einen deutlichen Rückgang der entzündlichen Veränderungen beschreibt, ohne Weichteiltumor und ohne Hinweis von weiteren entzündlichen Veränderungen, wenn man das jetzt im Vergleich vom August 21 vor der Diagnosestellung eben vergleicht. Ansonsten auch von den Laborparametern hat sich das deutlich gebessert, also die Blutsenkung ist schön runtergegangen, der erste und sowie der zweite Wert. Beim CRP sah man da noch einen kleinen Peak, das kann von der Biopsie noch Auswirkungen gehabt haben, ist dann aber schön rückläufig geworden. Und die Patientin, der geht es jetzt gut, sind keine antibiotische Therapie mehr und hat ihren nächsten Kontrolltermin im Mai 23 bei uns zum nächsten MRT.
Vielen Dank, Veronika, auch für den sehr spannenden Fall. Gibt es dazu Fragen von den Ärzten des St. Anna und den Studenten der MOW? Darf ich vielleicht mit der ersten Frage beginnen? Das ist ja eine allgemein pädiatrische Frage. Ist es in den Guidelines tatsächlich so, dass du hast gesagt, 50% gibt es keinen Keimnachweis? Muss man eine zweite Biopsie anstreben, wenn die erste Biopsie steril verbleibt und in Wahrheit, wenn ich mir ein bisschen den Text durchlege, lese ich keinen Wortlaut der zwei Histologien nicht, sind die Beschreibungen ja der entzündlichen Veränderungen sehr ähnlich. Mhm. Oder war das nur in dem Fall, weil es geheißen hat, das ist nicht verwertbar, die erste Biopsie?
Genau, also eigentlich muss man nicht zwei Biopsien machen, es reicht eine Biopsie aus und wenn man dann keinen Keimnachweis hat, wird man trotzdem empirisch mit einer antibiotischen Therapie beginnen. Wenn sich dann keine Besserung zeigt, dann müsste man halt eben auf eine chronisch nekrotisierende Osteomyelitis denken. Genau, aber bei uns war das eben in der Hinsicht so, dass niemand wirklich an den Biopsiebefund geglaubt hat und wir deswegen noch einmal eine erneute Biopsie gemacht haben.
Die Patientin hat keine Chemo gekriegt, aber ein ZVK haben wir dann verwendet. Georg, hast du noch eine Frage zu dem Fall?
Na, es war wunderschön dargestellt, differenzialdiagnostisch eigentlich auch gut beschrieben. Zur Frage der Biopsie, ich meine 50% maximal Erregernachweis, da kann man auch diskutieren oder wird auch immer wieder diskutiert. Mhm. Also man soll also auf keinen Fall antibiotisch anfangen, muss den Patienten zuerst auf die Orthopädie schicken zum Biopsieren, weil sonst hat man die Diagnostik ja verunmöglicht. Also man soll sich schon daran halten, sagen Sie.
Ja, genau. Okay.
Vielen Dank.